Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Danielle Graf und Thea.
Hallo.
Hallo Thea. Katja konnte heute leider nicht kommen und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du denn? Das Studio ist gebucht. Ich habe auch richtig Lust, heute zu podcasten. Wen lädst du denn ein? Und da kam ich natürlich auf die liebe Thea, mit der ich wirklich super gerne spreche. Und wir haben überlegt, gibt es etwas, was uns eint? Und da war das erste Thema gleich, worauf wir kamen, Mensch, lass uns doch mal was machen über Kinder, die schlecht essen.
Essen ist ein Thema.
Richtig. Also viele Eltern machen sich Sorgen. Also das ist so, Schlafen ist der eine Komplex. Der nächste ist immer Essen. Ist mein Kind genügend? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und so weiter. Also wir sind beide Mütter, die eindeutig Schlechtesser-Kinder haben.
Wenig Esser auch in meinem Fall.
Ja. Also stimmt, ist oft kombiniert. Mhm. Erzähl mal, wie ist denn das bei deiner Tochter?
Ja, das war am Anfang ganz großes Thema. Also mein Kind ist zu früh geboren, war ganz klein. Und wog ganz wenig und dann hieß es immer, sie muss so und so viel Milliliter am Tag trinken und wurde vor dem Essen, nach dem Essen gewogen. Also es war schon immer ein schwieriges Thema, ein Thema, auf das ein Augenmerk gelegt wurde. Und dann aß sie nicht oder trank wenig und nahm nicht richtig zu. Und solange sie noch gestillt wurde, ging das ganz gut und dann sollte sie selber essen und fand irgendwie ja, Brei doof und hat dann auch wochenlang nur dasselbe gegessen. Also bei Breien hat sie nur Kürbis gegessen.
Okay.
Und ich habe dieses Kind quasi 6 Monate nur mit Kürbis ernährt. und habe dann natürlich von überall zu hören gekriegt, das kannst du nicht bringen, du musst Vielfalt und sie
genau.
muss dies und sie muss
noch
jenes.
Noch Gemüse einführen und so
und,
weiter.
Und sie braucht ein Fleischbrei und sie braucht, und das wollte
genau,
sie aber
Eisenmangel.
Alles nicht.
Ui.
Genau, oh Gott, das Kind hat Eisenmangel. Und ich habe das aber nicht ins Kind reingekriegt. Und dann fragt man sich natürlich, okay, mache ich das jetzt richtig, dass ich nur das anbiete, wo ich denke, okay, sie nimmt es dann auch? Oder wie Vorliebe die Großelterngeneration dann sagt, da musst du ein bisschen Druck machen, da musst du dich durchsetzen und dann isst sie das schon, wenn sie muss.
Ja, also gerade zu diesem Thema muss ich sagen, gab es vor 80 Jahren eine ganz tolle Untersuchung, die ich immer wieder gern zitiere, wenn es darum geht, wenn Eltern sich Sorgen machen, ob ihr Kind zu wenig oder das Falsche ist. Also nur mal so für den Grundsatz, dass einfach die Belegte, dass Kinder ganz genau wissen, was die brauchen. Dr. Clara Davis hat damals 15 gestillte Waisenkinder genommen, die waren 6 bis 11 Monate alt und hat so eine kleine Langzeitstudie gemacht, bis teilweise die Kinder 6 Jahre alt waren. Und die hat einfach mal versucht, was passiert, wenn die Kinder sich das Essen selbst aussuchen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Also ist ein bisschen schwierig, ja. Ja, sechs bis elf Monate, wie stellt man sich das vor? Die hat einfach insgesamt 34 Nahrungsmittel, die mundgerecht zubereitet waren, genommen. Die waren alle ungezuckert, ungesalzen, die waren gedämpft und unverarbeitet. Also es gab kein Brot und keine Butter, auch Wurst und Käse war nicht dabei. Genau, also einfach ganz naturbelassen. Die hat sie zu jeder Mahlzeit, hat sie 10 Komponenten von diesen 34 Nahrungsmitteln ausgesucht. Da waren zum Beispiel dabei Äpfel, also wirklich handlich geschnitzt. Ananas war dabei, gekochter Weizen, Hafer, Roggen, Mais, Tomaten, Kartoffeln und dann auch ganz so leckere Sachen wie Hirn, Knochenmark, Nierchen oder...
Ah ja, was man so aß vor 80 Jahren.
Genau, gehäckselter Fisch, Eier, Wasser, Orangensaft, Milch. Also das waren so die Grundkomponenten und 10 hat sie ausgesucht für jede Mahlzeit. Und die Kinder haben dann einfach nur darauf gezeigt, was sie gerne essen wollen.
Die durften selber aussuchen, ganz
genau, frei. Genau, okay. Dann haben die das auf einen Teller gelegt bekommen und haben dann wie beim Babyled Weaning einfach die Mahlzeit gegessen. Das haben die relativ schnell verstanden. Und das hat wirklich sehr, sehr interessante Ergebnisse gegeben. Die Vorlieben waren total unterschiedlich von den Kindern. Also man kann nicht sagen, dass tendenziell bestimmte Richtungen sich entwickeln, sondern die mixten das ganz bunt. Was ganz spannend war, die aßen aber ungefähr einen gleichen Anteil an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß. Also diese prozentuale Verteilung, die blieb in der Regel gleich.
Was ist interessant, obwohl ihnen das keiner vorgegeben hat, so instinktiv quasi.
Genau, ist einfach die Nährstoffverteilung, haben die instinktiv irgendwie gesteuert durch das, was sie gegessen haben. Die haben auch teilweise sehr ungewöhnlich kombinierte Lebensmittel gegessen. Also ein Kind frühstückte jeden Morgen, also fast jeden Morgen, einen halben Liter Orangensaft und aß ein Stück Leber.
Okay. Klingt jetzt nach einem ungewöhnlichen Frühstück.
Ja, wobei ich meine mal gehört zu haben, dass der Saft hilft, die Vitamine in der Leber aufzunehmen. Also selbst das scheinen die irgendwie instinktiv zu spüren. Was auch ganz spannend war, die hatten zyklische Vorlieben. Also da gab es wirklich Kinder, die haben tagelang nur ein bestimmtes Lebensmittel gegessen. Also einen ganzen Tag lang nur Bananen und dann haben sie 2 Wochen später einfach nur Hackfleisch 3 Tage gegessen. Das scheint also irgendwas zu sein, was wirklich in uns tief verankert ist. Was auch ganz interessant war, die haben zu den Mahlzeiten sehr unterschiedlich gegessen. Also die waren nicht ausgewogen bezüglich der Kalorien, sondern da wurde ein ganz kleines Frühstück gegessen, ein mittleres Mittag, ein riesiges Abendbrot oder eben ganz riesig gefrühstückt. Dafür blieben die anderen Mahlzeiten kleiner. Es gab da keine wirkliche Verteilung der Menge so. Grundsätzlich bevorzugt haben die Obst. Also Obst war das beliebteste Nahrungsmittel. Getreide und Gemüse waren jetzt nicht ganz so beliebt. Und kaum ein Kind aß wirklich gerne Kopfsalat, Spinat oder Kohl. Was auch ganz spannend war, im Laufe der Zeit haben die fast alle Lebensmittel mal ausprobiert. Also die haben auf jedes einmal gezeigt und gesagt, das probiere ich jetzt. Gibt uns so ein bisschen Hoffnung für die Mäkler, dass man sagt, ich muss es nur oft genug anbieten. Irgendwann probieren sie es tatsächlich. Also war wirklich so. Es gab in der ganzen Studie nur ganz 2 Kinder, die nie Salat probierten und ein einziger das Spinatrenitent verweigerte. Was auch interessant war, ist, dass keins der Kinder jemals aufgrund des Essens unter Durchfall, Erbrechen oder Verstopfung litt. Das kam einfach gar nicht vor, weil die offenbar ganz gezielt so gegessen haben, wie sie es brauchten. Und wenn die Kinder krank waren, dann änderten die ihr Essverhalten. Offenbar wussten die, was die brauchen, denn sie haben ganz viel Karotten, Rind und Rüben gegessen.
Immer wenn sie krank waren?
Genau, also so eine Erkältung ist ja heute noch, ich glaube, heute gibt es immer Nudelsuppe mit Huhn, ist so der Klassiker bei Erkältungen. Ja, und Karotten, Rind und Rüben scheinen auch gut bei Krankheiten zu sein. Es gab sogar ein Kind, das im Laufe des Experiments eine Rachitis entwickelt hat. Da wurde ihm dann zusätzlich Lebertran angeboten, der das Vitamin enthält, wodurch die Krankheit heilbar ist. Und das hat es tatsächlich auch getrunken dann, den Lebertran, bis es gesund war. Und dann hat es ihn nie wieder angerührt.
Das ist ja spannend.
Also das hat ganz instinktiv, wusste das Kind, das hilft mir jetzt.
Jetzt brauche ich das.
Genau. Die Kinder gedienen alle gut, sie waren gesund, also auch die Blutwerte wurden untersucht, die lagen im Normbereich und es traten keinerlei Mangelerscheinungen auf, auch nicht, wenn die Kinder eben wochenlang dasselbe aßen. Und keins der Kinder war irgendwie dick oder dünn, die hatten alle absolutes Normalgewicht. Und die wurden natürlich auch von Ärzten begleitet und die haben den Kindern einen wirklich überdurchschnittlichen Gesundheitszustand bescheinigt. Also Kinder wissen offenbar bei unverarbeiteten Lebensmitteln ganz genau, was sie brauchen. Und muss man natürlich einschränken auf die heutige Zeit. Das gilt nicht für die Verarbeiteten. Ne? Also da geht es wirklich darum, wenn man natürliche Komponenten zur Verfügung stellt.
Verstehe. Das heißt, wenn man dann den Rückschluss sieht, dass es eigentlich, dass das Kind von alleine weiß, was ihm gut tut und was nicht.
Genau.
Das heißt, es ist unproblematisch für die Ernährung, für die Ausgeglichenheit, ob es jetzt alles ist, was ich ihm anbiete oder sich selber was raussucht.
Genau. Das ist auch schon untersucht worden von Forschern. In der Universität Stanford hat es eine Langzeitstudie gegeben und die haben am Ende ganz klar gesagt, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Gutessern und Mäklern. Das ist erstmal so die Kernbotschaft. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass Kinder unter Unverträglichkeiten leiden. Das heißt, die bemerken, dass sie bestimmte Dinge einfach gar nicht gut bekommen und dann lassen sie die aus. Mhm. Je nachdem, was das für eine Unverträglichkeit ist, können die ausgelassenen Lebensmittel sehr, sehr umfassend sein, sodass der Speiseplan sich arg verkleinert. Da sollte man einfach mal einen Blick drauf haben. Der Klassiker ist ja Laktoseintoleranz. Ne? Also da verursachen Käse, Milchprodukte aller Art, Kuhmilchprodukte, Käse, Butter und so weiter. Die verursachen dann regelmäßig Bauchkrummeln, Durchfall, Bauchweh.
Ja, richtige Krämpfe auch. Ne?
Genau. Auch, ne? Also und nicht schön. Die Kinder scheinen das irgendwie zu merken und dann meiden die diese Produkte auch. Was auch vorkommt, ist eine Fructoseintoleranz.
Das ist dann weitreichend. Das ist ja quasi genau überall drin.
Also erstens mal Obst natürlich, aber natürlich auch also in so Sachen, wo man es gar nicht denkt. Honig enthält Fructose viel, Sauerkraut, schon allein Früchtetee hat
ja auch ganz viel Verarbeitetes. Da wird es häufig zugesetzt, weil es ja ein gesunder Zucker ist.
Vermeintlich zumindest, ja, also Fructose in ganz vielen Fertigprodukten drin. Auch Glutenunverträglichkeit kann sich natürlich äußern. Da gibt es dann Probleme mit vielen Getreidesorten. Das ist ja dieses Klebereiweiß, was da enthalten ist. Da reagieren Kinder dann auch mit Darmproblemen hauptsächlich drauf. Histamin ist zum Beispiel ein Thema, was ganz schwierig ist. Das habe ich, glaube ich, erst entdeckt, als ich irgendwie knapp vor 40 war, dass ich histaminintolerant bin. Und zwar nach einem
Rotwein?
Abend. Nein, Rotwein vertrage ich interessanterweise. Aber wir waren in der Schweiz bei unserem besten Freund. Und der hatte ein schönes Abendmenü. Kredenz, der bestand dann aus Gruyère-Käse. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Also es ist ein ganz, ganz reifer, intensiver Käse. Mit dem haben wir ein Käsefondue gemacht. Und vorher gab es Krabben mit Schafskäse und Tomaten. So, also jeder histaminintolerante Mensch
weiß jetzt schon, da klingelt jetzt schon die Alarmglocken.
Jetzt schon ein bisschen und sagen, oh, das ist aber eine ungünstige Kombination, war es tatsächlich.
Okay, wusste ich jetzt nicht. Also was davon war jetzt das Problem?
Alles zusammen.
Ach, alles.
Also sowohl Tomaten als auch Feta-Käse, als auch dieser ganz, ganz reife, ganz lang gelagerte Käse und Meeresfrüchte. Also Schrimps, Fisch, alles, was lang gelagert ist. Und ich glaube, an dem Abend wollte ich sterben. Wirklich sterben. Und,
hast du es im Kopf gemerkt oder auch in der Verdauung? Oder?
Also woran ich merke, dass Histamin, also es wird jetzt ein bisschen unappetitlich, wer empfindlich ist, möge kurz weghören. Genau, also man wird total rot im Gesicht, die Hände werden eisekalt, die Füße werden eisekalt und der Körper sagt
sich so nach
alles raus. Also es gibt Menschen, die müssen sich übergeben. Mache ich persönlich nicht, weil ich Emetophobiker bin, aber bei mir sagt dann der Körper so, jetzt einmal Durchfall, also ich muss pullern ohne Ende. Also der sagt einfach alles, was irgendwie flüssig ist, weg. Ja,
vorsichtshalber, ne? Weil man merkt, dass da irgendwas da ist.
Spiegel zu hoch, dann Signal gedrückt und dann sitzt man auf Klo, es rauscht alles durch. Es ist ein
so genau
unglaublich schlecht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, für die Empfindlichen. Also es ist nicht schön, es geht einem wirklich hundeelend. Ja, es gibt Antihistaminika. Die kann man dann nehmen und dann geht's auch wieder. Aber das schrieb ich dann meiner Ärztin, dass es mir so schlecht ging. Also ich habe eine befreundete Ärztin, da sagte die, ich habe dir schon vor einem Jahr gesagt, Histamin ist wahrscheinlich ein Problem. Du hörst halt nicht auf mich.
Ja, auf deinen Körper hast du dann gehört.
Ja, also an der Stelle war es mir klar. Aber gerade beim Histamin ist es eben so, das ist eine Bandbreite an Lebensmitteln, die man nicht unbedingt als problematisch kombiniert. Also da kommt es vor allen Dingen auf die Frische an. Alles, was irgendwie gereift ist oder geräuchert. Geräucherte Wurst, gereifter Käse, Konserven, ganz, ganz furchtbar. Fisch ist problematisch, Hülsenfrüchte, Tomaten, Ananas, Erdbeeren. Also das erste Anzeichen, dass man ein Problem mit Histamin haben könnte, ist, wenn man Pizza isst und dann so Blasen im Mund bekommt. Also das hat meine Tochter auch. Die sagt, oh Mama, hier dieses Tomatenmark ist schwierig. Und dann kriegt man immer so eine Blase im Mund, die dann einen Tag nicht weggeht. So Aften. Und da kann man schon denken, Histamin wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja eher so Dinge, die Kinder gerne essen, die du jetzt so aufgezählt hast. Also jetzt vielleicht bis auf die Schrimps.
Ja.
Das heißt, wenn mein Kind das komplett meidet, kann ich da schon mal ein Auge drauf
werfen. Ist schwierig, aber wenn man jetzt wirklich so einen Schlechtesser hat, der einen sehr stark eingeschränkten Speiseplan hat, einfach mal im Internet, gibt es Listen, schauen, mal nur Lebensmittel anbieten, die wirklich unproblematisch sind. Weil wenn ein Kind natürlich immer wieder die Erfahrung macht, boah, egal was ich esse, mir geht es immer schlecht. Also wenn man wirklich so ein Schrimpskind hat, was wirklich dreimal die Woche das isst oder irgendwas anderes, Tomaten liebt, ich glaube, also die meisten vermeiden die Lebensmittel auch nicht. Ich glaube, da ist beim Körper, der versteht gar nicht, was es für spezielle Lebensmittel sind. Hm. Genau, weil es ist ja so ein Spiegel im Körper und der steigt an und ich kann es immer nicht auf ein Lebensmittel zurückführen. Hm. Das heißt, am Ende mal lösen es die Tomaten aus, mal die Erdbeeren und dann entwickelt sich nicht so eine generelle Aversion.
Ne? Was bei der Laktose schon anders ist.
Genau, da lässt sich einschränken. Ja, ansonsten auch, Entschuldigung.
Meine Tochter hatte, als sie klein war, Probleme mit der Haut. Die hatte, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so Ekzeme und
Neurodermitis.
Ne? Und die hat total gerne Ei gegessen, gekochtes Ei, hat aber immer das Eigelb rausgenommen.
Das ist lustig, mein Sohn isst immer nur das Eigelb und sagt Eiweiß weg.
Da müssten wir mal zusammen. Ja,
genau, das kombiniert sich gut.
Aber jetzt macht sie es auch nicht mehr. Jetzt ist die Haut wieder besser. Und das hat mir dann der Hautarzt mal gesagt, ja, vermeiden Sie bitte Eigelb.
Ach.
Und ich dachte, ach, das macht sie schon seit Monaten.
Ja.
Also das jetzt zu diesem Thema,
genau.
Manchmal merken sie es irgendwie.
Genau, die spüren das instinktiv und vermeiden es dann. Ja, also zu den Unverträglichkeiten noch, auch Sorbit und Saccharose können Probleme sein. Saccharose, ne, Haushaltszucker, auch fast überall drin. Deswegen immer auf die Zusatzstoffe gucken. Und Sorbit ist eben auch ein Zusatzstoff in Lebensmitteln, aber der kommt auch in Früchten vor.
Sorbit ist eher so ein Zuckerersatzstoff.
Genau, die Kaugummis sind da, glaube ich, prädestiniert für.
Gut, jetzt haben wir über ganz viele Unverträglichkeiten gesprochen, aber woran erkenne ich denn jetzt, ob mein Kind sowas hat oder einfach nur das Lebensmittel nicht gern isst?
Also wenn ich einen mäkligen Esser habe, dann bietet es sich an, so ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Einfach mal, um zu schauen, also einerseits, was hat das Kind gegessen und wie ging es ihm danach? Hat es irgendwie körperliche Symptome gezeigt oder ging es ihm schlecht, irgendwie Bauchweh? Wenn ich das dann auf Lebensmittel eingrenzen kann, dann ist es sinnvoll, einfach mal eine Ausschlussdiät zu probieren. Also einfach mal alles weglassen, was wirklich problematisch sein könnte. Wenn ich es nicht eingrenzen kann, das, was wir gerade genannt haben, sind so die Klassiker, fange ich eben erstmal mit der Laktose an. Mehrere Tage komplett meiden. Und dann macht man das, was ich in der Schweiz gemacht habe. Man nimmt dann plötzlich ganz viele Lebensmittel, die genau diesen Stoff in enormen Mengen enthalten und guckt, was passiert.
Okay, das ist jetzt nicht gefährlich. Also nicht, dass du dann irgendwie ein...
Naja,
also weißt du, es gibt ja auch stärkere allergische Reaktionen.
Oder ja, aber ich sag mal, wenn wirklich eine Allergie vorläge, also Allergie ist ja, ich reagiere so drauf, dass ich wirklich da Schocksymptome entwickle, das begegnet einem relativ früh im Leben. Wenn ich jetzt laktoseintolerant bin, ist das Schlimmste, was mir passiert, wahrscheinlich, dass ich dann auf dem Topf sitze. Ja, muss man jetzt Nutzen, Risiko abwägen, wenn ich jetzt wirklich versuche rauszufinden, was hat das Kind einmal, muss man vielleicht in Kauf nehmen, dass es tatsächlich absichtlich Bauchweh gibt. Ansonsten einfach zum Hausarzt gehen. Es gibt Tests, wo man teilweise durch einen Atemtest herausfindet, ob es ein Problem gibt oder nicht. Aber da kann man sich dann wirklich fachärztlich betreuen und beraten lassen.
Das stimmt. Da kann man es dann ausschließen lassen.
Genau.
Also was das Kind, das ist die eine Sache. Also mein Kind ist zum Beispiel super vielfältig. Schon immer, also schon als ganz Kleine.
Außer dem Kürbisbrei.
Genau, stimmt, nach dem Kürbisbrei.
Ja.
Als sie dann nämlich mitessen durfte, ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht einfach die Konsistenz doof fand.
Das gibt tatsächlich Kinder.
Gibt es das?
Es gibt Kinder, die hassen Brei und bei denen ist wirklich Babylet Weaning, also stückiges Essen, die lutschen dann mit Hingabe am Brokkoliröschen. Bestimmte Kinder verweigern Brei komplett.
Ja, das war bei uns ganz schwierig, Brei. Und als sie dann am Tisch mit aß, aß sie von allem was. Aber mikroskopische Mengen. Also wirklich ganz, ganz wenig. Und wenn wir dann Kita-Freundinnen von ihr zu Besuch hatten, dann aßen die irgendwie das Fünffache. Und ich frage mich, ob es wirklich sein kann, dass Kinder so unterschiedlich große Mengen essen.
Oh doch, das tun sie. Also die Erfahrung habe ich, meine beiden Kinder waren da wirklich absolut beispielhaft. Das große Kind war komplett unkompliziert, hat gestillt, ganz, ganz normal, Beikosteinführung unproblematisch, hat ein Glas Gemüsebrei aufgegessen.
Ein ganzes Glas.
Also die Glasmenge. Damals hat man ja noch beim ersten Kind vorbildlich gekocht.
Also,
beim zweiten Kind war man, weil das sowieso nie irgendetwas aß, hat man dann die Gläser genommen. Ob man nun das, da war es selbstgekochte fast zu schade zum Wegwerfen. Also die war einfach so wie die Norm, ne? Also die Menge, wirklich, was waren es damals? 180 Gramm und noch das Nachtischbreichen. Auch der Getreide Milchbrei immer genau die Menge gegessen. Und ich habe gesagt, okay, das scheint irgendwie so der Standard zu sein. So müssen Kinder essen, so läuft das. Ich habe es voll raus. Und das zweite Kind wurde recht puffelig geboren. Also das hatte ein Geburtsgewicht von 4370 Gramm, was wirklich sehr, sehr groß ist.
Ist das Doppelte von meinem?
Das ist schon reichlich überdurchschnittlich. Und dann hat es innerhalb von einer Woche nochmal 570 Gramm zugenommen. Das heißt,
da hat man schon mal gewisse Erwartungen.
Ja, also da hatte ich so ein 5-Kilo-Baby. Also normalerweise nehmen Kinder, Stillkinder 170 bis 330 Gramm pro Woche zu. Mhm. Da haben wir erstmal Sorgen, habe ich Sahne statt Milch? Habe ich dann so in einem Internetforum nachgefragt und habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ne? Also,
dass es zu viel ist.
Genau, dass es viel zu viel ist. Also das Gegenteil quasi von dem, was man sich wünscht. So. Dann habe ich 10 Wochen überhaupt nichts getan. Da war er dann mal krank und dann haben die ihn wieder gewogen. Dann sagte die Ärztin, also er ist jetzt 10 Wochen älter und hat genau 950 Gramm zugenommen. Das macht 87 Gramm pro Woche. Ich habe ja eben schon die Spanne genannt.
Ja.
Bei Kindern, passt Stillkindern war zumindest damals die offizielle Zahl, die sollten halt bitte 140 Gramm zunehmen. Oh, da lag ich ja quasi über die Hälfte drunter und dann kam Panik.
Ja, dieses
also Sorgen. Also dann begannen wirklich die Sorgen. Ich habe gedacht, oh Gott, das Kind. Der war fröhlich, der war munter. Es ließ nichts darauf schließen, dass es ihm irgendwie schlecht ging. Aber mit 4 Monaten trank er dann plötzlich gar nichts mehr.
Überhaupt nichts.
Also wirklich geringste Mengen. An 1-2 Tagen blieben sogar nachts die Windeln trocken, was halt für 4-monatige Kinder schon sehr ungewöhnlich ist. Ich habe dann von meiner Hebamme eine Waage bekommen und wir machten Stillproben. Und
was ist jetzt so eine Stillprobe?
Genau, man nimmt die Kinder, wiegt die vor dem Stillen und nach dem Stillen legt man sie nochmal drauf. Und,
okay. Das hatten sie bei uns im Krankenhaus noch gemacht,
genau,
um zu gucken, wie viel trinkt das Kind. So.
Richtig, wichtig dabei, die Windel nicht wechseln.
Nicht wechseln, genau,
genau, weil das zählt mit zum Körpergewicht. Und tatsächlich kriegt man dann Werte raus, hat 50 Gramm getrunken, hat 80 Gramm getrunken und das entspricht ja ungefähr den Millilitern. Und ja, bin ich zur Hausärztin gegangen und die erstmal.
Mit deiner Liste?
Genau, so, oh, nicht gut. Als erstes schlug sie vor, die Milch abzupumpen und Zucker reinzumachen, weil Zucker. Die Milch vielleicht nicht süß genug sein könnte.
Ach, dass das Kind die nicht möchte?
Genau, die schmeckt halt nicht ausreichend gut. Fand ich irgendwie schräg, aber das war.
Hast du erstmal probiert?
Es war nicht meine Hausärztin, es war eine fremde Kinderärztin, die ich einfach besuchen musste, weil meine im Urlaub war und die neigte ein bisschen zur Hysterie. Und hat gesagt, so, jetzt gehen Sie schnell ins Krankenhaus.
Oh, ihr wart dann im Krankenhaus?
Wir waren dann tatsächlich im Krankenhaus, wurden da aufgenommen, mussten uns dann den Spruch anhören, das Kind ist doch munter, warum sind Sie hier? Und gesagt, ja, war jetzt nicht unser Wunsch, aber wenn der Arzt natürlich sagt, nicht gut, dann kommen wir natürlich gerne. Die haben das Kind untersucht, es hat weiter wenig getrunken, sehr wenig. Der Chefarzt kam dann vorbei und sagte, machen Sie doch mal Möhrenbrei. Damit das
Wie
Kind
alt
mal
war
was
für, das? 4 Monate?
Ja, 4 Monate.
Okay.
Also, nachdem ich später mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, hätte ich ihm natürlich an den Kopf knallen können, haben sie mal die Kalorien zwischen Muttermilch und Möhrenbrei verglichen. Also, um 80 Milliliter Muttermilch Kalorien zu erreichen, muss man wahrscheinlich die doppelte, dreifache, vierfache Menge des Möhrenbreis essen. Und wenn das Kind gerade nicht essen will, wird es auch kein Möhrenbrei nehmen. Ja, also wir gingen da ohne Ergebnis. Das Kind war weiter fröhlich. Geboren war es auf der 97er Perzentile und rutschte dann auf die 25er Perzentile. Ich habe dann in einem Forum, hat dann mir eine Krankenschwester geschrieben und meinte, Mensch, sag mal, könnte das nicht Reflux sein?
Ach was.
Ja, also Reflux ist quasi, dass der Magenpförtnermuskel noch nicht richtig geschlossen ist und dadurch dass einfach die Magensäure nach dem Essen wieder aufsteigt, das brennt, das ist unangenehm. Wenn man die Kinder hinlegt nach dem Essen, steigt die natürlich besser auf.
Ja.
Die sagte dann, lager den doch mal aufrecht, trag den viel rum, der Muskel reift einfach aus. Und rückblickend gesehen würde ich sagen, war es genau das. Also er hat sich beim Stillen immer durchstreckt, der wollte trinken, hat dann aber so ein Komma gemacht, quasi sich weggedrückt von der Brust. Das ist auch so ein Refluxzeichen. Normalerweise geht das einher mit, ich überlege gerade, ich glaube, man spuckt da viel oder, genau, man spuckt viel und das hat meiner eben nicht gemacht, Gott sei Dank. Der Emetophobiker freut sich. Aber es war halt relativ schlecht erkennbar. Rückblickend denke ich, dass es so war. Deswegen hat der einfach...
Er möchte da schon gerne essen, wenn er merkt, dass nach jedem Milchtrinken habe ich Schmerzen.
Genau. Und als es halt wahrscheinlich besonders entzündet war, hat er gesagt, mache ich mal eine Pause. Also auch wieder der Punkt, die Kinder wissen genau, was sie brauchen. Ne?
Also ich hatte das als Erwachsene mal.
Ja.
Es ist unfassbar schmerzhaft. Und ich konnte das aber formulieren und sagen, hier, bin zum Arzt gegangen, habe ein Medikament dagegen bekommen. Ja. Und so ein Baby kann das ja gar nicht.
Genau, also das liegt einfach
groß kommunizieren.
Also das liegt da und schreit dann halt.
Ja.
Was er auch getan hat. Aber man denkt natürlich, normal, Babys schreien. Dieses wenig Essen, also der hat wirklich immer nur 80 Gramm pro Mahlzeit gegessen. Das hat sich auch fortgesetzt, als der dann Brei bekam. Während meine Tochter halt das Glas aufgegessen hat, hat er halt ein Drittel davon gegessen.
Ja, kommt mir bekannt vor. Das kommt mir jetzt eher bekannt vor.
Aber es war wirklich immer ein Drittel. Also immer 80 Gramm. Da habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, wahrscheinlich ist der Magen einfach gar nicht größer. Das scheint einfach genau das zu brauchen, was er scheint genau zu wissen, was er braucht. Und als es dann zur Familienkost überging, war es auch so, ich habe immer gefragt, wie wird dieses Kind satt? Also es wuchs ja, das war für mich allein schon ein Wunder. Also der hat wirklich 3 Löffel Müsli morgens zum Frühstück gegessen. Mittags waren es dann 2 kleine Kartoffeln, ohne alles natürlich. Abends dann halbes Brot ohne Kruste mit Butter und zwischendurch ein bisschen Obst.
Ja, das kommt jetzt der Ernährung meiner Tochter total ähnlich. Also es kommt ihm total nah. Mhm. Wobei ich ein halbes Brot mit Butter schon toll gefunden hätte.
Es war bei uns noch, eher ein Viertel. Das geht noch weniger, ja.
Und meine Tochter war ja permanent in Bewegung. Sie ist ja so ein sehr aktives Kind und das hat mich, konnte ich nie in Kombination bringen. Ich habe immer gedacht, wie kann man nach 3 Nudeln und 5 Stunden später ein Viertel Brot so viel Energie haben? Ja, aber sie hatte sie und dann habe ich gedacht, siehst du, dann ist es doch in Ordnung.
Genau.
Also
mein Problem war halt immer das Vergleichen. Ne? Also wenn man schon ein Kind hat, was sehr normal ist, dann macht man sich noch mehr Sorgen, weil man denkt, oh, beim anderen hat es doch gut funktioniert.
Ja, und wenn man selber nicht vergleicht, hat man garantiert jemanden im Umfeld, der das tut.
Genau.
Und sagt, also meine Kinder haben ja immer.
Ja.
Und kann es, also da musst du aber mal drauf schauen und es kann ja nicht sein, dass. Also das ist, glaube ich, also bei mir war das ein Hauptproblem. Ich habe eigentlich sehr früh auf sie vertraut. Und mir gedacht, sie wird schon essen, was sie braucht. Mhm. Aber es kam ringsrum immer, ja, das kann doch so nicht richtig sein.
Das ist das Problem, also, dass immer das Umfeld meint, besser zu wissen, was richtig für die Kinder ist. Und es hat wirklich mal jemand untersucht, was Kinder denn nun wirklich am Tag essen. Und erstaunlich war, also die haben 2-jährige Kinder sich angeschaut und die Menge der Nahrung variiert zwischen den Kindern. Ach, und zwar zwischen 550 und 1500 Gramm.
Das ist ein Unterschied. Ja, das sieht man, wenn man dann daneben sitzt und das Kind
genau, aber es reicht denen. Ja, also 550 reicht und es gibt Kinder, die brauchen die dreifache Menge. Mhm. Ich sage euch ganz ehrlich, mittlerweile bin ich dahinter gekommen, es ist der Stoffwechsel. Weil wenn man sich anguckt, was geht rein, was kommt raus, ist es so, dass die unverarbeitete Masse bei den Vielessern deutlich größer ist. Also es scheint offenbar wirklich gute Kostverwerter zu geben.
Gute Verwertung.
Genau, die verbrennen halt wirklich die meisten Kalorien, die zugeführt werden, während die anderen sehr viel Abfall produzieren. Also deutlicher wollen wir jetzt nicht mehr werden.
Es ist ein sehr appetitlicher Podcast zum Thema Essen heute.
Ja, die Kinder, die nicht essen. Kinder zwischen 1 und 4 Jahren brauchen so 90 bis 100 Kalorien pro Kilogramm. Also bei deren Gewicht meistens sind das so zwischen 1000 und 1400 Kalorien insgesamt. Und es passiert ganz oft, dass die Eltern auch die Mengen überschätzen, die die Kinder so brauchen.
Also, das ist auch schwer abzuschätzen.
Ja, war ganz witzig, habe ich neulich irgendwie bei Facebook oder so gesehen, war ein Teller, was Erwachsene glauben, welche Menge Kinder essen und welche.
Stimmt, das habe ich auch
gesehen. Genau, da war ein Teller,
was sie wirklich brauchen.
Was sie wirklich brauchen. Und das waren, also ein großer Unterschied. Die Hälfte war es mindestens. Ne?
Ja.
Wenn ihr irgendwie Zweifel habt, ob euer Kind ausreichend isst, führt einfach mal ein Ernährungsprotokoll. Also die Zwischensnacks, die summieren sich nämlich auch ganz enorm.
So meinst du diese kleinen Sachen, die man am Spielplatz dann so gewohnheitsmäßig auspackt? Die eine Dinkelbrezel und das nächste.
Und das Flöckchen und das Bärchen.
Man nicht.
Ja. Also nur mal allein zum Beispiel Gummibärchen. Ein Gummibärchen hat 8 Kalorien, gibt man mal eine Handvoll, was ja am Tag durchaus eine legitime Menge ist. Ab einem gewissen Alter hat man schon 10% des Tagesbedarfs.
Oder? Das rechnet man nicht mit drauf.
Nee, das lässt man einfach weg. Genau. Allein auch schon, wenn man ein Glas Milch trinkt. Milch 3,5%, schwupps, habe ich 128 Kalorien. Aber auch das, je nach Gewicht, ist schon ein enormer Anteil. Ne? Also, ihr müsst jetzt schnell rechnen, ich käme auf ein Achtel überschlagsweise, nagelt mich nicht fest. Aber auch Apfelsaft zum Beispiel, wenn ich den pur trinke, auch 100 Kalorien pro Glas. Da ist
unglaublich viel Zucker drin.
Ja. Genau. Also, wenn man das alles mal zusammenrechnet, Apfel, selbst Apfel ist gesund. Ein ganzer Apfel, ungefähr normale Größe, 85 Kalorien. So, wie viel habt ihr dabei in den Boxen unterwegs auf dem Spielplatz? Da ein Schnitzchen. Also wenn man das mal alles zusammenrechnet.
Ist schon alles gut.
Genau, dann kommt man ziemlich wahrscheinlich auf die 1000 Kalorien, die das Kind ungefähr braucht. Mhm. Was einfach immer hilfreich ist, werft einen Blick auf die Wachstumskurve. Solange das Kind auf der Perzentile bleibt, könnt ihr davon ausgehen, es ist alles gut. Es gibt auch Fälle, wie gesagt, ich habe gesagt, mein Sohn von der 95er auf die 25er gefallen. Aber selbst da sagte der Arzt, der hatte halt viel Babyspeck zum Verbrennen, das war halt so ein Brummer. Wenn er auf dieser Perzentile bleibt, völlig in Ordnung, ist er bis heute.
Okay, ich hoffe jetzt, dass die eine oder andere Podcast-Hörerin da draußen vielleicht die gleiche Bildungslücke hat wie ich und sich freut, dass ich jetzt mal frage, was denn das mit der Perzentile auf sich hat. Ich kann dir gerade nicht folgen.
Du erinnerst dich an die Vorsorgehefte?
Ja, da sind diese Kurven drin,
genau, ne? Da sind Kurven und es gibt halt so genormte Wachstumskurven, wobei da muss man auch vorsichtig sein. Die sind für Flaschenkinder ausgelegt, Stillkinder haben andere Kurven, aber die bieten zumindest einen Anhaltspunkt. Wenn das Kind geboren wird, hat es ein bestimmtes Gewicht und dann kommen die U-Untersuchungen und normalerweise machen die Ärzte dann so ein Kreuzchen.
Stimmt, dann bewegt sich zu dem Termin.
Genau. Mhm. Und normal ist halt, dass das Kind sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf das Gewicht auf dieser Kurve weiter wächst.
Ja.
Das heißt, man kann relativ genau prognostizieren, weiß ich nicht, zumindest bei der U3, wie groß wird mein Kind mit einem Jahr sein.
Okay.
Und wie gesagt, normgemäß ist, wenn das Kind drauf bleibt, wenn es drüber kommt, drunter ist, dann ist das immer mal ein Anlass, zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, hier, weicht ab, können wir mal gucken oder können wir einfach gelassen bleiben. Es besteht kein Grund zur Sorge, aber einfach nur einfach mal gucken.
Gut, und diese Zahl jetzt, die 95 und die 25, ist das die Prozentzahl?
Genau,
ist
eine Verteilung. Also die 50er-Perzentile ist der Durchschnitt und 95er ist halt, das sind, also 95% der Kinder sind kleiner als dieses Kind.
Ah.
Die untere Grenze ist die 5er-Perzentile, das heißt 95% der Kinder sind größer als dieses Kind.
Okay.
Also wer das absolute Normkind hat, mein Kind, das erste Kind war in allem genormt 50? Quasi, war auf der 50er-Perzentile.
Sehr schön. Gut, dann bin ich jetzt gleich schon mal ein Stück klüger geworden.
Schön.
Hab aber zu dem, was wir gerade gesagt haben, wo überall Kalorien drin sind, noch eine Frage. Yeah. Also das Kind isst jetzt Apfelgummibärchen, trinkt 2 Gläser Milch. Dann hat es eigentlich seinen Kalorienbedarf für den Tag gedeckt. Aber dann hat es ja noch nicht alle Nährstoffe aufgenommen, die es braucht. Wir haben ja vorhin gesagt, dieses Meklige, ich esse jetzt 5 Tage nur Hackfleisch. Gut, das ist sehr ungewöhnlich. Sagen wir mal 5 Tage nur Banane. Ist fürs Kind völlig okay, aber fehlt da nicht was? Also woran erkenne ich denn, dass mein Kind einen Nährstoffmangel hat?
Also zum einen ist es so, dass, ich sag mal, der Mensch hat ja nicht immer so luxuriös gelebt wie heute, wo mir quasi die Flugmango in den Mund fliegt und ich den Kühlschrank nur aufmachen muss. Das heißt also, der Körper ist schon auf eine gewisse Mangelwirtschaft geprägt. Das heißt,
okay, er rechnet damit.
Der rechnet damit, dass bestimmte Nährstoffe nur saisonweise zur Verfügung stehen. Das heißt, er erwartet nicht rund um die Uhr eine ausgewogene Nährstoffversorgung.
Das ist schon mal gut zu wissen.
Genau, also wenn ich unverarbeitet viel Obst, viel Gemüse anbiete, kann es schon fast gar nicht passieren, dass es ein Problem gibt. Ne? Es gibt aber ein paar Anzeichen, wo man wirklich genauer hingucken sollte. Also wenn ein Kind anhaltend sehr blass ist, dann sollte man mal zum Arzt gehen. Auch wenn es sich wenig bewegt, wenn man so den Eindruck hat, Mensch, andere Kinder sind aktiver, das ist irgendwie müder. Kann Typsache sein, aber kann eben auch darauf hindeuten, dass ihm irgendwas fehlt. Ne? Wenig Energie, wenn es viel schläft. Auch ein Kind, was ständig krank ist, da kann man schon überlegen.
Kann auch sein, dass da was fehlt und ist deshalb nicht so.
Man sagt, der Vitamin C ist wichtig, genau, fürs Immunsystem. Was auch ein Indikator ist, wenn Wunden schlecht heilen. Also jetzt verletzen sich die ganz kleinen Kinder eher selten, aber wenn
später dann, wenn sie dann so in den Kindergarten ausschwärmen, dann hat man häufiger mal so ein aufgeschürftes Knie.
Genau, und wenn das halt ewig dauert, bis das heilt,
könnte man darauf gucken. Da muss man auch erstmal drauf kommen dann. Ne?
Eben, also es ist wieder so ein bunter Blumenstrauß an Symptomen, die man zusammenbringen muss. Auch so die Mundwinkel, weiß nicht, ob du das kennst, dass die manchmal...
Das eingerissene Schorfige an den Mundwinkeln. Sieht man häufig bei Kindern tatsächlich.
Habe ich früher auch immer gehabt. Ist auch so ein Indiz, könnte was bedeuten, muss nicht. Auch so Zahnfleischentzündungen, wenn das Zahnfleisch ganz rot ist. Auch wenn die häufig über Kribbeln in den Gliedmaßen berichten oder sehr reizbar sind, kann das ein Hinweis sein. Was relativ eindeutig ist, ist, wenn wirklich die Nägel brüchig sind. Also wenn die wirklich beim Schneiden so richtig,
wegsplittern, wir werden wieder appetitlich.
Genau. Normalerweise sind Nägel ja ein bisschen elastisch, aber manchmal schneidet man die. Kenne ich auch von mir selbst. Dann merke ich immer, okay, du hast offenbar nicht gut genug gegessen. Einfach mal ein bisschen Kalzium wieder. Also auch Haare, brüchige Haare und Haarausfall sind so Indikatoren, wo man sagt, Mensch, es wäre vielleicht sinnvoll, dass man mal ein Blutbild beim Arzt macht, um zu gucken, ist wirklich, sind alle Vitamine ausreichend vorhanden.
Verstehe. So, alle Vitamine ausreichend vorhanden, da fällt mir schon das nächste ein. Und zwar hatte ich ja erzählt, die Sache mit dem Kürbisbrei. Ja. Kürbis war am Anfang super.
Gemüse. Hast du den selbst gekocht? Weil ich habe nie etwas Ekelhafteres.
Selbst
gekocht hat er
nicht. Und eingefroren, weil den gibt es ja nur saisonal. Also ich war da teilweise recht panisch auf der Jagd nach den letzten Kürbissen.
Ja.
weil sie eben nichts anderes aß.
Das war für mich einer der schlimmsten Gerüche, so ein fertiges Kürbisglas von Dr. Pieps. Ich habe es aufgemacht und das war das Schlimmste, was ich irgendwie je gerochen habe. Gedacht, das Essen, und mein Kind hat es gemocht. Also es war das kleine, mekligere, weil ich irgendwann hatte ich wirklich keine Lust mehr zu kochen, weil ich habe ja nur für die Mülltonne gekocht. Und dann habe ich gesagt, so, alles weg. Genau, probiere ich. Und das hat ihm tatsächlich auch besser geschmeckt, was ja noch viel furchtbarer ist. Und
als auch das liebevoll gekochte. Oh, das
ja,
ist ja,
das widerspricht ja auch meiner These, dass Kinder genau wissen, was sie brauchen. Also diese furchtbaren Kürbisgläser haben dazu geführt, dass er ja vielleicht 95 Gramm gegessen hat. Ja, so viel zum Thema Kürbis.
Ja, also da ging das noch mit dem Kürbis. Und dann auch am Anfang so beim Essen. Wir essen halt unheimlich viel Gemüse. Wir haben immer Gurke, Paprika und so auf dem Tisch. Und dann hat sie das immer mit ihren kleinen Händchen genommen. Und also in erster Zeit hat es ja noch keine Zähne, quasi dran rumgelutscht und fand das toll. Und irgendwann hörte das auf.
Ja.
Du hast doch immer so kluge...
Das ist evolutionsbiologisch bedingt.
Ich hatte es fast befürchtet.
Ja, ja. Sind wir auch wieder an dem Punkt, hat alles Sinn. Ne? Mhm. Kinder sind einfach von Natur aus auf Süßes geprägt. Das überrascht uns jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Also es gibt einige Kinder, die bevorzugen herzhaft.
Es gibt auch einige Menschen, da hört das nie auf mit der Süßprägung.
Ja, das stimmt. Also ich habe von beiden was. Also mein Sohn, der kann Süßigkeiten ohne Ende verputzen. Meine Tochter sagt, haben wir auch noch ein paar Chips. Also das Gummibärchen muss es nicht unbedingt sein. Aber eigentlich ist zumindest den Babys die Vorliebe für Süßes mit in die Wiege gelegt quasi. Das hat einfach den Zweck, weil eins der besten Lebensmittel, die es gibt, ist frisches Obst, süßes Obst, vor allem Beeren. Also
viel Zucker?
Ja, genau, hohe also Energiedichte.
Hohen Energiewert und was noch?
Und Vitamine eben. Also so, Beeren, klar. Also wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, kauft tiefgekühlte Beeren im Winter, macht ihnen einen Smoothie draus, lasst sie die essen. Das ist das beste Nahrungsmittel, was man Kindern überhaupt geben kann. Genau, und die Natur hat es so eingerichtet, dass wenn denn früher in der Steinzeit, als noch nicht alles verfügbar war, der Sommer da war und die Walderdbeeren und Himbeeren sprossen.
Ja, dann hat man aber davon gegessen.
Genau.
So viel, also, wie es gab.
Richtig, da gab es dann Feste und die Kinder sind los und haben quasi ihren wahrscheinlich kompletten Vitaminbedarf fürs Jahr nur mit diesen Beeren gedeckt. Und das war auch gut und wichtig, weil in den anderen Jahreszeiten gab es
ja nichts.
Genau, nicht in dieser, in dieser Qualität. Und deswegen sagt der Körper, süß ist super, weil der
ist gerade da, nehme ich jetzt.
Genau. Und das macht er aber leider natürlich auch beim Industriezucker, was wieder nicht ganz so gut ist. In der Natur gibt es überhaupt nichts, was giftig und süß ist. Das heißt, esse ich etwas Süßes, kann das nicht giftig sein.
Ich davon ausgehen, dass es ungiftig ist.
Genau. Das ist ja mal, also man sollte jetzt nicht alles probieren. So Vogelbeeren, ich weiß nicht, wie die schmecken, aber ich würde es nicht ausprobieren.
Ich beiß mal rein, wenn es süß ist, war es gut.
Also Süßes ist quasi ein Sicherheitsgeschmack. Das trifft auch auf Fettes zu. Also der Geschmack fettig so, das impliziert auch, ich bin sicher.
Okay. Wohin auch wieder hohe Energie.
Genau. Bitteres und Saures löst im Kopf eher das Signal aus, ich bin potenziell giftig, vorsichtig.
Okay.
Nun ist ja so, dass so ein Baby in den ersten Wochen, Monaten hauptsächlich an den Eltern klebt. Das heißt, in diesem Moment laufen sie nicht Gefahr, dass sie etwas bekommen, was ihnen nicht bekommen könnte. Das Essen wird also von den Eltern zur Verfügung gestellt.
Wird nochmal kontrolliert, dass die Gefahr nicht so groß, dass sie was Giftiges erwischen.
Aber später, sobald die irgendwie mobil und aktiv werden, fangen die ja alle an, alles in den Mund zu stecken und alles Mögliche zu probieren.
Ja.
Und da hat die Natur einfach so ein Programm eingerichtet und gesagt, so, in dem Moment, wo du jetzt anfängst, aktiv zu werden,
isst du mal bitte nichts mehr, was giftig sein könnte.
Ja, wirst du zumindest mäglich. Also das, was du bis dahin kennst, akzeptierst du möglicherweise. Kann aber auch sein, dass du es dann gar nicht mehr magst. Und deswegen ist ein natürliches Programm der Natur zu sagen, so, dein Speiseplan wird jetzt stark eingeschränkt. Du fixierst dich nur noch auf das, was wirklich gut und richtig ist. Und auf Neues hast du jetzt mal gar keine Lust mehr.
Ach, dieses Ausprobieren, das stoppt, solange sie in dieser Erkundungsphase sind.
Richtig, also so ist es zumindest von der Natur vorgesehen. Und wie gesagt, stark eingeschränkter Speiseplan. Und deswegen bietet es sich auch an, möglichst viel im ersten Lebensjahr irgendwie anzubieten. Also es gibt ja so diese starren Beikostpläne mit vier Wochen Karotten, vier Wochen Pastinake. Es ist Quatsch, ganz ehrlich. Also in der Steinzeit gab es auch nicht vier Wochen nur Karotten. Dann musste man nehmen, was man kriegen konnte. Hat man nicht gesagt, oh, mein Kind könnte eine Allergie kriegen? Nein. Ausgewogene Ernährung, viel ausprobieren, vielseitig. Natürlich einen Blick auf die Verdauung werfen ist wichtig. Wenn es Verstopfung gibt, muss man nachsteuern. Aber je mehr das Kind wirklich im ersten Lebensjahr isst, umso vielfältiger ist wahrscheinlich seine spätere Ernährung. Kann man nicht versprechen, aber es ist eine gute Grundlage. Ne? Und das Ganze dauert so ungefähr 4-5 Jahre, also bis das Kind 4-5 Jahre alt ist.
Das ist mal eine Zeit.
Dann wären die Kinder aber wieder mutiger. Also rechnet damit in dem Zeitraum, Nudeln ohne alles ist ein Programm der Natur. Also eure Kinder funktionieren quasi richtig gut. Sie sind keine mäkligen Essern, sondern die funktionieren gut
eingestellt.
Ja.
Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, dass Kinder sehr gut alleine wissen, was ihnen gut tut und wie viel Essen sie brauchen und welches Essen sie möchten. Ist das denn immer wirklich nur ein Selbstschutz oder kann es auch sein, dass Kinder das absichtlich einsetzen? Also,
erklär
bei uns nicht, genau, ich erkläre das mal. Bei uns war der Fall nicht so, aber ich hatte in der Kita, hatte meine Tochter eine Freundin und bei der zu Hause und gab es ein ganz großes Drama ums Essen. Und es war, Mama kochte dies und Mama kochte jenes und das Kind aß nicht. Mhm. Und es war, also es wirkte wirklich wie so ein Machtkampf zwischen den beiden. Und beide waren dann schon ganz verzweifelt und das war ganz nicht schön anzusehen, wenn man ein halbwegs mitfühlender Mensch ist. Und ja, die Frage ist, gibt es das als Machtkampf oder ist das, wie wir gerade sagten, immer einfach nur, dass das Kind weiß, was es will oder braucht und es dann durchsetzt?
Tatsächlich kann Essen auch zu einem Machtkampf ausarten. Das ist wirklich möglich, weil das so ein ganz sensibles Thema ist. Ne? Einige Kinder benutzen das einfach als Ventil. Die erleben ihre Mutter verzweifelt, die schimpft. Ich sag mal, es kommt drauf an, vielleicht ist nicht ganz so zugewandt das Elternhaus. Dann halt, wenn mal geschimpft, gedroht und so weiter wird. Ich sag mal, so im Rahmen der klassischen Erziehung kann es dazu kommen, dass Kinder sich nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. Ne? Und auch so eine gewisse Machtlosigkeit empfinden. Und
verstehe. Dann nutzen sie das, wo sie Macht haben, bei Mund auf oder nicht Mund auf.
Ganz genau.
Verstehe.
Ja, es gibt halt nur zwei Themen, zu denen man Kinder nicht zwingen kann. Also wenn ich besonders, also Zähne putzen, ja, wenn ich richtig fies bin, kann ich ein Kind dazu zwingen. Aber ich kann ein Kind nicht dazu zwingen, zu essen und ich kann ein Kind nicht dazu zwingen, zu schlafen.
Das stimmt.
Das sind also die einzigen beiden Themen, wo Kinder wirklich über sich selbst bestimmen können und ja, so ein bisschen Macht wieder bei sich selbst verorten können. Ne? Also Kinder wollen immer selbstwirksam sein.
Selbstbestimmung auch.
Genau, also sie möchten erleben, dass sie selbstwirksam sind, dass sie selbst Dinge bewegen können. Und wenn sie dauerhaft das Gefühl haben, dass sie das nicht können, dann kann es passieren, dass sie wirklich anfangen, Essen zu verweigern. Weil die einfach spüren, dass es Eltern wichtig ist. Ne? Weil so ein Kind, einem Kind etwas zu essen zu geben, ist das Ureigenste, was wir machen. Also ohne stirbt es. Das heißt, es ist für uns verortet eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt.
Auch unsere Verantwortung.
Genau.
Das ist so ein Gefühl von Verantwortung und es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Kind gut und ordentlich isst.
Ja, und das ist tief, ganz, ganz, ganz tief genetisch in uns verankert auch.
Ja.
Also wie wir schon gesagt haben, früher war Nahrungsbeschaffung harte Arbeit. Also heute gehe ich in den Supermarkt und kann sofort eine ausgewogene Mahlzeit zur Verfügung stellen.
Gibt es noch nicht so lange.
Nee, das ist wirklich eine Erfindung der Neuzeit. Deswegen ist in uns das Programm Essen besorgen, Essen besorgen, Essen besorgen, Überleben, sichern, Überleben. Das können wir gar nicht ausschalten. Das sind so ganz uralte Instinkte. Und das merken die Kinder, dass wir da ganz, ganz, ganz besonders sensibel sind. Und wir reden da auch immer ganz oft drüber. Das fällt uns nicht auf. Aber so bei Mahlzeiten fragen wir mal, willst du noch was? Bist du schon satt? Nimm doch noch ein Löffelchen.
Ein Löffelchen für die Oma, Löffelchen. Kommt das bisschen noch?
Das macht
das habe ich immer gehasst.
Ganz unbewusst. Aber wenn man guckt, wenn eine Mutter eine Flasche gibt, ganz oft dreht ein Kind sich dann weg, signalisiert,
reicht.
Ich habe genug, aber die Flasche wird wieder reingesteckt. Trink doch aus. Also einfach dieser Wunsch, du sollst satt und glücklich sein, wird ganz nachhaltig ausgelebt. Ne? Mhm. Und natürlich, wenn auf der Packung steht, das Kind pro Mahlzeit, was
so
weiß
so
ich,
viel.
Genau, 180 Milliliter, dann los, du musst die Normmenge trinken. Das ist, das kann man gar nicht so gut steuern. Und deswegen bietet Essen so ein gewisses Potenzial, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Kinder, da sollte der Aufmerksamkeitstank ja immer gefüllt werden. Und wenn sie halt das Gefühl haben,
woanders funktioniert es nicht, dann holen sie sich die Aufmerksamkeit da, wo es...
Ganz genau. Und das funktioniert eben übers Essen. Weil, mal angenommen, dein Kind sitzt abends da und sagt, ich mag jetzt kein Almbrot. Zack, sofort schrillen die Alarmglocken, was ist los? Das Kind könnte krank sein. Also wird gefragt, geht's dir nicht gut? Hast du Fieber? Ist alles in Ordnung?
Also tut dir was weh.
Genau, zu sagen, ich esse nicht, ruft sofort Aufmerksamkeit hervor. Was auch völlig normal ist, wird aber bei den Kindern im Kopf natürlich abgespeichert. Und wir selbst ist ja auch das Problem. Wir sind ja auch in so einer Generation aufgewachsen, wo du musst den Teller aufessen. Also wir sind von der Nachkriegs- oder Kriegsgeneration großgezogen worden. Da musste gegessen werden. Also selbstbestimmtes Essen war damals eher wenig verbreitet. Und das, auch das hat sich bei uns im Hinterkopf abgelegt. Deswegen machen wir ein Riesenthema draus. Ne? Muss man einfach gucken, führt dazu, dass die Bevölkerung schwer übergewichtig ist mittlerweile. Ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, weil den Kindern eben diese Selbstbestimmung genommen wird. Ne? Weil wir immer selbst versuchen zu steuern, was und wie sie essen.
Und ich glaube, das ist gerade in unserem Alter, also wenn man, das war neulich, ich glaube, auf Twitter mal eine Frage, wo das Thema zum Essen zwingen, aufessen müssen Thema war. Und ganz viele so unserer Generation sagten, um Gottes Willen, ich weiß noch, damals, wenn es in der Kita Milchnudeln gab.
Genau.
Das haben wir alle sofort vor Augen,
aktuell,
dass wir es nicht schön fanden.
Pumpten die Kinder auf den Tisch und dann mussten die trotzdem den Teller aufessen.
Ja.
Genau, also das hat uns geprägt.
Ja.
Leider.
Meine Tochter hat mich da mal ganz wirkungsvoll desensibilisiert, weil eben von allen Seiten kam, ach, ist doch noch was und das Häppchen noch. Und dass sie mich das mal fragte. Ich war komplett satt und hatte aber noch ein Stückchen Brot übrig. Mhm. Und dann sagt sie, ach, Mama, das musst du schon jetzt noch aufessen. Ach komm, das kleine Stück, das schaffst du doch noch. Das wollen wir doch nicht wegwerfen. Und ich dachte, oh, wenn ich das jetzt noch esse, dann wird mir wirklich schlecht.
Ja.
Und dachte, oh, wie unangenehm.
Ja. Also. Genau, aber das sind halt so Worte, die einfach, die flutschen
also, raus.
Ja, dass mein Mann fragt heute noch, willst du nicht noch was haben? Und wir haben schon 100 Mal, und wenn ich es ihm sage, sagt er, ach ja.
Da war ja was.
Genau, gelernte Verhaltensweisen. Also ja, Essen kann Machtkampf sein. Ganz wichtig einfach schauen hinter, also was ist das Problem?
Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Also das klingt ja jetzt nach einem sehr eingefahrenen System. Das Kind reagiert so, die Mutter reagiert so. Wie gesagt, Tipps von Elterngenerationen sind dann häufig so, ja, ignoriere das einfach, dann isst sie halt nichts oder weiß ich nicht, du darfst da nicht so viel Augenmerk drauf legen. Wie funktioniert es denn wirklich? Also wie kann man denn da rauskommen wieder?
Also wenn es wirklich ein Aufmerksamkeitsthema ist, dann ist es natürlich der erste Weg, klar zu sagen, ignorieren, weil dann gibt es gar nicht die gewünschte Aufmerksamkeit. Mhm. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Es gibt ja immer ein Problem dahinter. Und das darf ich eben nicht ignorieren. Also das Verhalten ignorieren ist in Ordnung.
Ja.
Aber sich ganz klar machen, es gibt hier Bedürfnisse, die offenbar nicht erfüllt sind.
Das Kind hat offensichtlich einen Grund, zu signalisieren.
Genau. Und dann herausfinden, was ist das Problem. Also ihr müsst wirklich das nicht groß thematisieren, der Satz, ich habe ihn selber gehasst, weil er mir auch ganz oft gesagt wurde, aber er ist richtig, es ist noch kein Kind vor einem gedeckten Tisch verhungert. Das muss man sich immer bewusst machen und dann einfach Entspannung reinbringen, den Druck rausholen, Entspannung reinbringen und wirklich versuchen rauszufinden, wo ist die Not. Das ist gerade der einzige Weg für das Kind, irgendeine Art von Protest auszudrücken. Findet heraus, was das Kind hat.
Was will es denn sagen?
Genau. Ja. Ich sag mal Stichwort aktives Zuhören. Findet ihr bei uns im Blog einen ganz tollen Artikel von Katja. Würde jetzt den Rahmen sprengen, machen wir vielleicht nochmal einen anderen Podcast drüber. Aber es gibt Methoden, wie man wirklich mit einem Kind ganz bedürfnisorientiert Probleme rausfinden kann und eben auch eine Lösung herausarbeiten kann.
Oh, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gelernt. Also ich habe jetzt schon ganz viel gelernt über Ernährung und Essen im Kleinkindalter. Aber hast du denn jetzt noch so allgemeine Tipps, wenn ich das Gefühl habe, okay, also so ein richtig guter Esser ist mein Kind jetzt nicht.
Also
wie kann ich es da unterstützen?
Es gibt schon ein paar kleine Dinge, wo man sagt, die können dazu führen, dass das Kind ein bisschen aufgeschlossener wird und ja, vielleicht ein bisschen mehr isst oder auch mal was anderes probiert. Ganz wichtig ist erstmal kein Zwang. Niemals, niemals Zwang beim Essen.
Was wir gerade schon gesagt haben. Da erinnern wir uns nach 30 Jahren noch dran.
Richtig.
Kein guter Ansatz.
Hinterlässt wirklich Spuren.
Mhm.
Wir sind die Eltern, wir haben die Verantwortung. Wir bestimmen, was das Kind isst und wie viel das Kind isst. Ganz allein in seinem Ermessen. Niemals die Menge beeinflussen, sondern einfach das Kind entscheiden lassen. Weil aus Zwang entsteht immer Gegendruck.
Ja.
Und das ist einfach nicht sinnvoll. Einfach, wenn Menschen hassen das, wenn sie machtlos sind. Und wenn ich Zwang ausübe, dann entsteht wirklich so der Effekt, na dann zeige ich es dir mal, dann esse ich gar nichts mehr.
Dann esse ich jetzt gar nichts mehr, ja.
Genau. Und wenn Kinder wissen, egal wie viel sie essen, es wird einfach gar nicht kommentiert, dann fühlen sie sich auch nicht unter Druck gesetzt. Was auch bei einigen Kindern sinnvoll ist, ist, die Portionen klein zu gestalten. Also Schlechtesser sind von großen Portionen oft so völlig
so eingeschüchtert.
Ja, ah. So, oh Gott, das soll ich alles essen? Weil die denken nämlich, naja, könnte ja Mama denken, dass ich so viel brauche. Und wenn ich diese Erwartung nicht erfülle, die wollen ja immer ihren Eltern gefallen. Mhm. Deswegen denken die, Gott, ich muss das jetzt alles essen? Nein.
Dann fange ich gar nicht erst an.
Genau. Das, also sie sind überfordert. Dann ja. Lieber kleine Portionen und die Kinder Nachschlag verlangen lassen. Oder auch selbst und auftun lassen.
Das wollte ich gerade fragen. Mhm. Das war in der Kita meiner Tochter die Strategie. Die durften sich selber auftun, so viel sie mochten.
Genau. Also weniger Abfall und das macht denen auch Spaß. In einem gewissen Alter ist es total super, mit Essen rumzukleckern. Also erfüllt dann auch gleich noch irgendwie ein anderes Bedürfnis. Genau. Ansonsten Zwischenmahlzeiten, die verderben den Appetit auf Hauptmahlzeiten, ist grundsätzlich nicht so schwierig. Bei Mäklern schon dran denken, also wenn die ein bisschen Hunger haben, dann werden die auch mutiger. Also greifen dann eher zu was Neuem oder Unbekannten. Das heißt, wenn die zwischendurch wirklich mal Hunger haben, Obst und Gemüse. Mhm. Einfach die Gelegenheit nutzen, dass jetzt wirklich Appetit da ist. Und ich kenne ein Kind, was gar nichts Obstiges ist, wo später auch eine Fruktoseintoleranz festgestellt wurde.
Das ist sehr schön.
Aber das mag gern Gemüse. Also das kann man mit Gurkensticks und ein bisschen Paprika glücklich machen. Und ansonsten kenne ich wirklich kein Kind, das gar nichts von allem mag. Wäre auch eher ungewöhnlich, da sollte man hinschauen, warum. Ja. Da könnte es wirklich ein Problem geben. Aber die meisten Kinder sind damit zufrieden.
Das erinnert mich an den letzten Geburtstag meiner Tochter, als ein Kind sagte, es esse keine Erdbeeren. Und 8 Mädchen sich umdrehten und sagten, du, was?
Ja.
Du magst keine, wie kann man denn keine Erdbeeren mögen?
Mein Bruder auch. Als der mir das erste Mal sagte, war ich erschüttert.
Dein Bruder mag keine Erdbeeren?
Mittlerweile, ja, ist er die am allerliebsten. Aber als er klein war, sagte er, isst sowas nicht. So, was, wie kann man keine Erdbeeren mögen?
Also es gibt auch Kinder, die besonders süßes Obst nicht so toll finden, aber es sind wenig.
Ja, ungewöhnlich, das stimmt. Süßes, gutes Stichwort, sollte grundsätzlich nur nach den Hauptmahlzeiten gegeben werden und auf gar keinen Fall an irgendwelche Bedingungen geknüpft werden. Also wenn du den Teller auffüllst oder wenn du noch 3 Löffelchen isst, nicht machen.
Auch ganz schlimm.
Es gibt, also bei uns gibt es immer Nachtisch, auch wenn das Kind gar nichts isst, dann ist es halt nur Nachtisch. Ist nicht schlimm.
Dann hat es zumindest Nachtisch gegessen.
Genau, wenigstens was. Hat ein bisschen Energie.
Aber eben den Nachtisch nicht als Vorspeise, sagst du jetzt.
Genau.
Okay, du sagst, bei Schlechtessern soll es den Nachtisch nach dem Essen geben. Machen das nicht alle Familien so? Also gibt es das den süßen Pudding nicht eh immer nach dem Essen?
Stimmt, das ist eine sehr beliebte Familienregel. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen historisch bedingt. Als gerade das gern genutzt wurde als Hebel.
Als pädagogischer Ansatz, es gibt nur Pudding. Genau. Wenn.
Ich habe ja eben schon gesagt, bei uns ist das nicht so. Ich will auch mal kurz erklären, warum. Ich sehe es eher so, das Kind hat ja so ein ganz instinktives Bewusstsein dafür, was für eine Kalorienmenge es gerade braucht. Ne? Wenn ich jetzt eine Mahlzeit, Hauptmahlzeit ihm gebe und sage, denn den Nachtisch gibt es hinterher, dann ist es so lange, bis es satt ist.
Ja.
Weil es kalkuliert einfach den Nachtisch nicht ein. Das heißt, der kommt immer obendrauf. Das sind zusätzliche Kalorien. Das heißt also, es ist eigentlich schon satt. Und dann ist es noch zusätzlich. Wenn ich das Süße aber vorher gebe, dann habe ich zumindest das Gefühl, es kalkuliert es in die Menge mit ein, ist dann möglicherweise tatsächlich weniger.
Oder ist halt schon satt dann vom...
Ja, aber das kann man ja auch so ein bisschen über die Menge steuern. Also du wirst ja nicht einen riesen Pot Pudding oder so zur Verfügung stellen, sondern
ja.
Also normalerweise ist es ja noch eine kleine Portion. Und wenn es die halt vorher ist, dann ist es zwar möglicherweise ein ganz kleines bisschen weniger von der Hauptmahlzeit, aber die Gesamtkalorien sind unter Umständen weniger. Das heißt, ich habe nicht bei jeder Mahlzeit oder regelmäßig nochmal sowas on top.
Okay, verstehe.
Das ist einfach die Überlegung dahinter.
Es gibt also deshalb nachher nicht, um den Appetit nicht zu verderben, wie man oft sagt, sondern noch was als Extra dann zu haben. Auf die sowieso gegessene Menge drauf.
Genau, das kommt dazu. Also es war auch, mein Kind hat mich damals gesagt, ich habe das auch einfach so gemacht, weil macht man ja so, hat man so gelernt. Und dann fragt mich mein Kind, warum denn eigentlich? Wie das so oft ist, stand ich da, ja,
weil
warum
das so ist.
Warum denn eigentlich? Genau, warum macht man das? Und dann hinterfragt man dieses Thema einfach erstmal und dann fiel mir keine gute Begründung ein. Da habe ich gesagt, ja, ist halt vorher den Nachtisch. Und es hat nicht dazu geführt, dass wirklich dann die Hauptmahlzeit verschmäht wurde. Mhm. Also zumindest ist es ein Versuch wert, würde ich denken. Ansonsten, wir kommen nochmal auf die Tipps zurück. Wichtig ist auch, dass das Auge mit ist. Das gibt wirklich Kinder. Also mein Sohn fällt mir da wieder ein, der ist schon echt ein bisschen speziell. Der hasst, wenn man mit ihm am Tisch sitzt und jemand isst Mayonnaise, dann würde er sich sofort übergeben.
Einfach, weil er keine Mayonnaise selber mag?
Nee, oder? Ich glaube, der hat die noch nie gekostet, aber die Konsistenz ist für ihn total abstoßend. Also
ist aber auch gewöhnungsbedürftig.
Ja, also auch die Farbe. Schon, wobei die Konsistenz ist egal. Also wenn man Sour Cream isst, ist die auch weiß und cremig. Die ist das aber geht. In Ordnung, weil da sind Stücken drin. Also diese Logik dahinter habe ich nicht verstanden, aber der ist halt extrem empfindlich, wenn zum Beispiel meine Tochter ein Brot mit Fleischsalat isst und da tropft dann dieser Fleischsalat Saft weiß Dingens runter.
Ja, aber jetzt hier, ne? Da kriege ich Gänsehaut. Eine Gänsehaut.
Ja, da steht er da, mach das weg! Und also fängt so. Wirklich an zu würgen. Also ja, der also ist
Fleischsalat, quitschender Fleischsalat ist, glaube ich, auch, also das ist jetzt, ja, aber
das wird für ihn schon immer eklig gewesen Optik, sein. Ne?
Ja, dass genau. Dinge, also es gibt Dinge, die findet man total ansprechend und es gibt Dinge, die findet man eher eklig und du meinst jetzt also, dass das von Kind zu Kind unterschiedlich ist und dass es einfach sein kann, dass das Kind sagt, richtig. Ja, sehr nett, aber nicht so.
Genau. Oder andersrum, Dinge, die jetzt so unattraktiv sind, kann man auch optisch ein bisschen aufpimpen. Also weiß nicht, ob er das schon mal einfach mal zum Beispiel, also das ist eine sehr hohe Kunst, aber man kann mit wenigen Schnitzen zum Beispiel aus Radieschen Mäuschen machen. Man kann Gurken kreativ und wenn es nur ausgestochen ist. Also es gibt einfach,
ich habe es ganz simpel, immer mit so Keksausstechern, kleine Käseherzchen aufs Brot noch oben drauf.
Und so. Man staunt, die völlig unattraktive Gurke ist plötzlich mega interessant. Ne? So kleine
Blümchenform.
Ja, kleine psychologische Tricks. Ne? Also auch so Tellerbilder malen machen Eltern.
Das hat aber auch so was Liebevolles, finde ich.
Ansonsten gibt es auch noch so tolle Spiralschneider zu kaufen. Da kann man zum Beispiel aus Zucchini Nudeln schnitzen.
Und aus Möhrchen.
Ja.
Ich mag ja diese Möhrchen, Schnitzchen.
Also
Spaghetti.
Gibt einige, wenige Kinder, die sich da ein bisschen überlisten lassen und sagen, oh cool, ich probiere es einfach mal. Was auch immer ganz gut ist, Alternativen anbieten. Es ist leider, liegt es in der Natur der Sache, dass nicht jeder das Gleiche mag. Also wir haben teilweise Mahlzeiten, wo halt fast alle was Unterschiedliches kriegen, aber ich mag nun mal sehr gerne Auflauf und meine Kinder hassen Auflauf und ich sehe nicht ein,
dass du dann nie wieder Auflauf isst.
Das aus dem Speiseplan zu verbannen. Also wenn ich Auflauf esse, kriegen die Kinder was anderes.
Das war für mich eine unheimliche Erleichterung. Ich habe monatelang, jahrelang nur gekocht, was das Kind mochte und mich dann geärgert, dass ich etwas essen musste, was ich selber gar nicht mag und es dann aber wegschmeißen musste, weil das Kind es ja auch nicht aß.
Okay.
Und das, habe dann angefangen, Dinge zu kochen, die ich selber toll finde. Da zumindest einer war dann glücklich und wenn sie das nicht mochte, dann bekam sie eben ein Butterbrot.
Das war bei uns auch die Alternative. Ja. Wenn ich gekocht habe, habe ich gesagt, wenn ihr das nicht mögt, esst ihr ein Brot mit Butter. Das mochten beide relativ lange gerne. Gibt aber sicher auch andere Alternativen, weiß ich nicht, eine Laugenbrezel oder so, dass man relativ unkompliziert machen kann. An dieser Stelle, ehrlich gesagt, wenn mein Kind mir sagt, ich mag das nicht essen, dann diskutiere ich gar nicht lange, sondern versuche einfach eine Alternative zu finden. Also ist bei vielen heißt es eben noch, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Das ist aber auch schade, da hat man schon wieder so einen Kampf.
Ja, genau. Ansonsten Obst und Gemüse immer frei zugänglich. Also das ist auch noch eine Alternative. Dann wirklich, es ist nicht schlimm, wenn ein Kind zum Mittagessen eine Banane und drei Nüsse isst. Das ist sehr gesund. Muss man sich keine Gedanken machen. Was interessanterweise für manche Kinder auch problematisch ist, ist, wenn die Zutaten so vermanscht sind. Also es gibt so
die Soße neben die Nudeln.
Genau, also bitte alles einzeln. Und sobald eine Erbse in den Kartoffelbrei fällt, ist das eklig. Esse ich nicht mehr. Weder die Erbse noch den Kartoffelbrei. Also gibt es tatsächlich, einfach mal ausprobieren, alles getrennt zu servieren. Gibt ja so eine Teller mit so Einteilungen.
Die sind hübsch, ja.
Ja, und da kann man das einfach mal versuchen. Also gerade wenn man jetzt kleine Kinder hat, die mäglich sind und wo man den Grund noch nicht so erfährt, ist das wirklich ein Versuch wert.
Also wir haben das auch lange gemacht. Ich mache das heute auch noch, dass ich die Soße eher an den Rand tue. Aber eher aus dem Grund heraus, dass die ja nicht jedes Mal gleich schmeckt.
Stimmt.
Es kann mir durchaus passieren, dass das Kind sagt, boah, also heute kann ich deine Soße nicht essen, heute mag ich die nicht. Und wenn ich die über die kompletten Nudeln gemacht habe, dann ist nichts mehr übrig, was sie essen kann. Wenn sie am Rand ist, kann sie zumindest noch die nackten Nudeln essen.
Ja, das geht mir mit
oder beim Reis.
Ja, süß-sauren Eiern immer so. Also da schaffe ich es nie, dieselbe Soße
die zu kriegen.
Dann immer den Kostlöffel. So, guck mal, ich habe die Soße gemacht. Möchtest du die oder möchtest du lieber Soße Hollandaise? Also da kann dann gewählt werden. Gemüse lässt sich übrigens super in Suppen und Soßen verstecken. Also das einfach mal schön püriert, ist ein Versuch wert. Also viele Kinder mögen ja gerne Nudeln mit Tomatensauce. Da kann man auch mal eine Paprika reinschreddern, um mal die
Nährstoffe... Möhrchen, geriebene Möhrchen habe ich mal gelesen irgendwo.
Kriegen viele raus, finden es doof.
Ja,
okay. Aber viele lassen sich auch überlisten und merken es gar nicht. Also es ist ein Versuch wert. Auch Saft ist ein sehr guter Vitaminlieferant. Wenn ich einen Schlechtesser habe, dann ist der sowieso wenig Kalorien. Ich meine, Saft ist immer ein bisschen problematisch wegen des Zuckers.
Ja, dachte ich gerade.
Ja, aber wenn das sowieso einer ist, der wirklich ganz dürre ist und nicht viel Obst, Gemüse isst, Saft hat auch Vitamine. Einfach anbieten. Schmeckt den meisten Kindern, trinken sie gerne.
Ja, meine mochte eine Zeit lang so Smoothies total gerne.
Ja, das ist bei uns gerade ganz, und ist auch super gesund. Da kann man nämlich auch mal zum Beispiel Nüsse mit untermixen. Die merkt man gar nicht so. Oder auch, also in Smoothies, was ja. Also ich bin ja gerade auf dem Trip grüne Smoothies, mega, mega gesund, ganz toll. Also ich gehe im Frühling durch meinen Garten, sammle das Unkraut ein und mache dann Smoothie draus. Das ist total, es schmeckt wirklich gut. Also Spinat mit Banane mag man gar nicht denken. Und heimlich mache ich bei meinen Kindern, die wirklich am liebsten Mango- und Himbeer-Smoothies trinken, mache ich da ein paar Brennnesselblätter rein. Ohne Spaß, du schmeckst die nicht. Und die sind mega vitaminreich. Vogelmiere, Löwenzahn, natürlich alles nicht unbedingt vom Straßenrand, sondern ein bisschen entfernt von den Auspuffabgasen. Aber da mische ich dann auch immer so ein bisschen, muss ja nicht viel sein. Das sind Vitamine, Spurenelemente, da kommt es auf kleinere Mengen an und da kann man durchaus was unterschummeln. Haben sie bis heute nicht gemerkt und glücklicherweise.
Ich hoffe, sie hören jetzt diesen Podcast nicht.
So viel Gelaber, Mama, das ist langweilig. Ja, klar, für Kinder schon. Aber super Tipp, Grünzeug wirklich unterzubringen in Smoothies. Und bei Säften wollte ich noch sagen, wichtig, Direktsaft. Keine Fruchtsaftkonzentrate, keine Nektare. Also da wirklich den Euro mehr investieren. Oder das sind ja manchmal nur ein paar Cent.
Das Trinkpäckchen von der Ecke.
Also schaut euch mal an, was die Bezeichnungen alle heißen. Ganz oft ist mit Zucker und Wasser nachgeholfen. Direktsaft heißt von der Frucht in den Tetrapack. Ja, unverarbeitet. Also schon erhitzt, damit es haltbar ist, aber es ist eben originaler Saft. Alles andere wird halt vorher konzentriert, dann wieder mit Wasser aufgemischt.
Das finde ich mal ganz verwirrend.
Ja,
erst eingetrocknet und dann wieder.
Und es schmeckt auch nicht wirklich so super. Also wenn man auf Saft zurückgreift, ruhig einen schönen Multivitaminsaft. Das ist ganz lecker, vor allen Dingen im Winter. Was bei Schlechtessern auch oft hilft, ist, wenn man die bei den Planungen und bei der Zubereitung beteiligt. Also Wochenpläne zu machen, worauf hast du denn Lust? Da können die sich drauf einstellen und sich mit selbst einbringen. Auch wieder so das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und dann haben die das Gefühl, ich habe was bewegt und dann essen die das auch einfach potenziell ein bisschen lieber. Und auch zubereiten mögen Kinder, kleine Kinder sehr, sehr gerne.
Hör ich total oft. Mein Kind hat super gerne mitgekocht. Und es dann nicht gegessen. Aber wir hatten sehr viel Spaß dabei, es gemeinsam zuzubereiten. Und
stärkt auch die Bindung, ne?
Ja. Und sie war auch eine der Kinder, die zuerst so schneiden konnte in der Kita und so, weil sie durfte immer. Sie hat es trotzdem nicht gegessen.
Ja,
aber Kinder sind immer speziell, ne? Ich habe gehört, dass es bei ganz vielen Kindern funktioniert. Nur weil es jetzt gerade bei meiner nicht klappt. Kann man das ja trotzdem.
Ja, wie war es denn bei euch mit Kosten? Also es gibt ja, was ich immer wieder lese in Kitas, die wird immer gerne diskutiert, die Vereinbarung, es muss alles gekostet werden. Und das wird gerade gern so in beziehungs- und bedürfnisorientierten Kreisen diskutiert, weil es ja quasi auch eine Art Zwang ist.
Ja.
Wie habt ihr das gemacht?
Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es kam so aus der Schwiegerfamilie, dass es hieß, haben wir immer so gemacht und es muss einmal probiert werden. Und sie hat das aber auch nie groß diskutiert. Also probiert hat sie gerne alles, hat mir das dann auch mal entgegengespuckt. Und ich dachte, hier, Serviette und dann ist das okay. Ganz ehrlich, wenn ich auf irgendwas beiße und denke, oh, das war jetzt aber richtig widerlich, dann möchte ich es auch nicht schlucken. Dann kann man dezent in so ein Küchentuch oder...
Das ist mein Megatipp. Mein Megatipp zum Abschluss. Kosten vereinbaren. Wirklich mit den Kindern sagen, ey, probiert einfach alles. Ihr habt eine Ausspuckerlaubnis.
Aber möglichst nicht quer über den Tisch.
Ja.
Also das war jetzt, da bin ich jetzt wieder sensibel. Ich habe das ja vorhin schon gesagt mit dem Fleischsalat, wenn Dinge so.
Ja.
Und wenn ich mit Freunden unterwegs war, dann wurde mir das wirklich quasi ins Gesicht oder in die Hand gespuckt. Finde ich das jetzt nicht so angenehm.
Nein, natürlich, man kann da Regeln vereinbaren, aber wichtig ist wirklich der Ausspuckfaktor. Und es war bei uns so, dass das solchen Spaß gemacht hat, den Kindern. Sie haben es dezent ausgespuckt. Aber es hat ihnen solchen Spaß gemacht, dass sie wirklich alles probiert haben, nur um es dann ausspucken zu können. Also es ist wirklich passiert, dass es ausgespuckt wurde und gesagt, es war aber eigentlich ganz lecker, ich nehme es dann.
Eins.
Genau. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass dieses Kosten positiv begleitet war. Das mag am Anfang ein bisschen eine Sauerei geben, aber sie werden dezenter versprochen. Also der Fun-Faktor verliert sich irgendwann. Also der Megatipp zum Ende, Kosten mit Ausspucken ist super erprobt. Ja, Mensch. Das waren, glaube ich, ein paar Tipps. Kann man ausprobieren.
Ja. Ich möchte dazu noch eins sagen. Und zwar habe ich ja schon erzählt, mein Kind aß unglaublich wenig und hatte sehr lange Probleme damit zu essen. Und ich habe sie heute gefragt, sag mal, wir gehen da heute einen Podcast aufnehmen zum Thema Essen. Was könnte ich denn da den Leuten noch so mitgeben? Da sagt sie, kannst du denen mal sagen, dass ich jetzt total gerne esse? Meine Tochter ist jetzt 11.
Ah.
Und hat sich super entwickelt und durfte immer essen, was sie gerne mochte und frisst mir gerade die Haare vom Kopf. Wenn man dann sagt, Schatz, hast du Hunger? Mama, ich habe immer Hunger. Also sie isst wirklich Augen auf, Frühstück und dann quasi den ganzen Tag und geht in die Länge und wird irgendwie immer größer. Aber das finde ich nochmal schön zu hören. Also mir ging das immer so, als wir Probleme hatten, wenn dann andere Leute gesagt haben, ja, kenne ich, wird besser.
Ja.
Und es kann wirklich richtig gut werden. Und wie gesagt, meine Tochter ist ein toller Esser jetzt. Immer noch nicht die Mengen, die andere essen. Das ist tatsächlich unterschiedliche Mengen. Ich merke das natürlich nur. Ich habe ja nur ein Kind.
Ja.
Ich merke das natürlich nur, wenn wir mit anderen Kindern essen. Und ich denke, oh, das ist jetzt die dritte Portion. Bei uns ist es eine. Aber sie ist wirklich gut.
Na, ich bin gespannt. Also mein Sohn ist 8 und immer noch ziemlich mäkliger Esser und noch auf süß fixiert. Aber ich gehe auch davon aus, es wird irgendwann besser. Und ich habe einfach verinnerlicht, es ist okay, so wie es ist. Er holt sich alles, was er braucht. Er wächst, er gedeiht.
Eine Frage des Vertrauens auch. Ne? Genau. Es gibt so ein gutes Gefühl, sagen zu können, okay, ich vertraue dir. Ja, dass du das schaffst.
Und nach allem, was wir heute hier gehört haben, würde ich sagen, ist dieses Vertrauen absolut gerechtfertigt. Unsere Kinder sind absolut in der Lage, für sich selbst zu sorgen, wenn wir eine gute und gesunde Basis schaffen.
Und anbieten.
Genau. Zum Abschluss, Thea, du bist ja Bibliothekarin, Stammhörer wissen das.
Ich wollte gerade sagen, deswegen, man könnte das schon mal gehört haben.
Genau. Würde ich gern wissen, wenn man sich mit dem Thema doch nochmal vertiefter befassen will. Es gibt ja Bücher speziell zum Thema Essen, die noch ein bisschen tiefer einsteigen, als wir es heute getan haben. Gibt es ein paar, die du da empfehlen kannst?
Ja, da gibt es viel. Das ist natürlich ein Thema, wie wir schon gesagt haben, das viele Menschen beschäftigt. Und da wird dann auch viel darüber geschrieben. Ich bin da jetzt natürlich keine Fachfrau. Ich habe jetzt einfach mal 3 rausgesucht, von denen ich denke, dass man sich die durchaus mal angucken kann. Das wäre einmal Mein Kind will nicht essen von Carlos González. Da kann man mal reinschauen. Oder Essen statt Meckern von Elizabeth Pentley. Mein TH ist noch nicht so ganz, aber ihr habt verstanden, wen ich meine.
Genau, das ist die Frau mit Schlafen statt Schreien.
Ja, und Jesper Juhl kennen wir alle. Auch der hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Und das heißt Essen kommen.
Im wunderbaren Belz Verlag, mein persönlicher Lieblingsverlag. Kann ich nicht oft genug betonen. Ja, damit sind wir am Ende, Thea. War toll, dass du da warst. Ich fand es super kurzweilig.
Ja, ich hatte auch viel Spaß.
Ja. Ich werde, wenn diese Folge erscheint, wir haben ja auch einen Artikel zu diesem Thema im Blog, würde ich dann nochmal so reinstellen, dass ihr den auch spontan auf der Startseite findet. Und da werde ich nochmal die Buchtipps von Thea natürlich ergänzen, dass ihr einfach gucken könnt, ob euch das nochmal weiterhilft oder ob euch das reicht, was wir erzählt haben. Also alles, was wir heute besprochen haben, ist da auch nochmal nachzulesen. Ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns im Blog. Und zu Thea sage ich jetzt vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.